Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergens und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus den verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen einfach und praktisch aufs Handy oder den Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch. Viel Spaß und hier sind eure Moderatoren Eva und Flo.
Meeting verlassen. Ich bin nicht einverstanden mit der Aufzeichnung.
Ich begrüße dich trotzdem ganz herzlich zur heutigen Aufnahme von Knackfrosch und Gummistiefel. Bei mir ausnahmsweise mal aus dem Hause meiner Eltern, nachdem ich mich im Krankenstand befinde wegen einer Sprunggelenksverletzung. Bei dir stehen ja auch Änderungen heran, aber heute noch aus Großenzersdorf, oder?
Heute noch aus Großenzersdorf und über alles andere darf ich mir gar nicht so viel sagen, bis es nicht wirklich so weit ist.
Veränderungen. Aber Veränderungen beherrschen unser Leben, oder? Und es ist ja immer schön, wenn sich was tut.
Ja, absolut.
Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, das haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Das ist auch schon in unterschiedlichsten Podcast-Folgen behandelt worden. Es poppt aber tatsächlich in meinen letzten Workshops immer wieder mal auf. Und deswegen wollen wir uns heute über das Thema Fehler unterhalten. Und vor allem über diese Angst vor dem Fehler, warum das immer noch so stark in uns verhaftet ist, dass Fehler etwas Schlechtes sind. Was sind deine Erfahrungen von deinen letzten Workshops, deinen letzten Seminaren, wie die Leute gefühlsmäßig vor allem mit Fehlern ihrer Hunde umgehen? Gar nicht von der Trainerperspektive her, sondern was das mit den Leuten macht, was du bei Seminaren bemerkst.
Das ist eine interessante Frage, die man jetzt vielleicht gar nicht so ad hoc beantworten kann. Was ich jetzt aus dem Bauch heraus sagen würde, ist, heuer haben wir noch gar nicht viele Workshops gehabt. Also wir haben bei uns was gehabt. Wir haben einen Workshop im Ausland gehabt erst. Und die Leute, die da waren, sind so quasi überwiegend Wiederholungstäter gewesen, die schon immer wieder bei uns waren. Das heißt, die auch unsere Art und Weise des Trainings kennen und bis zu einem gewissen Grad auch angenommen haben und das so durchführen, wie bei uns gelernt. Aber spannend ist dennoch, dass sie vielleicht weniger Angst haben, Fehler zu machen, aber noch immer gehemmt sind, wie sie damit umgehen. Das ist eigentlich das Interessante. Dass sozusagen der Fehler als Thema gar kein Tabu ist, dass es klar ist, dass er dazugehört, dass er auch gebraucht wird, glaube ich. Aber der Umgang damit noch immer nicht ganz ungehemmt vonstatten gehen kann.
Spannend, weil, also was ich jetzt bei Leuten, vor allem wenn ich so erstmalig bei den Leuten Workshops gebe, viel gesehen habe, dass die Angst haben, die Beziehung zu ihrem Hund zu zerstören. Dass wenn der Hund da in einen Fehler reinläuft und man sozusagen ihm nicht hilft, und gerade dieses ihm helfen zu wollen, ist ein ganz, ganz, ganz häufiges Syndrom, das mir in den Trainings auffällt. Und dass sie Angst haben, auf der zweiten Linie sich die Übung zu zerstören. Dass sie lieber sagen, die Übung ist gut beendet, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was dieses Übung gut beenden mit einer zusätzlichen Hilfe eigentlich für die Gesamtübung bedeutet. Dass das meistens viel eher in die Richtung geht, ich zerstöre mir die ursprüngliche Übung, als es das tun würde, wenn ich sage, okay, der Hund konnte die Übung nicht lösen. Genau. Es gibt keine Belohnung, ich nehme den Hund aus der Situation, werden wir jetzt nachher noch drüber sprechen, was es gibt, aber das einfach noch sehr stark verhaftet ist, es braucht diesen positiven Abschluss, um eben die Beziehung nicht zu ruinieren, die Übung nicht zu zerstören, um erfolgreich zu sein. Und das finde ich gerade in letzter Zeit sehr stark noch in den Leuten verhaftet. Und wenn man ihnen diesen positiven Abschluss nimmt, entsteht nicht beim Hund tatsächlich die Frustration, weil der hat ja seinen positiven Abschluss, sondern vielmehr beim Hundeführer. Ja. Also wenn ich ihm wirklich sage, dein Hund konnte in einer Suche die Person nicht finden, wir nehmen den Hund aus der Suche, bringen ihn ins Auto und evaluieren, was passiert ist, dass ich ganz, ganz viel Zorn auf den Trainer einerseits und auch ganz, ganz viel Frustration beim Hundeführer sehe, weil ich jetzt die Übung zerstört hätte. Durch dieses Dings. Hast du da Erfahrung in dem Bereich? Ist dir das passiert schon, wenn du das erstmalig bei
Ja.
Leuten angewendet hast?
Ja, also das ist ja wirklich so, ich sage jetzt einmal, der trainingsbezogene Fehler, den, glaube ich, eben, so wie du sagst, gar nicht wirklich der Hund macht oder spürt, sondern eher ein gedachtes Konstrukt ist. Gerade bei dem Beispiel Suche, nicht Auffinden des Stoffs, nicht Auffinden der Person, ist sowieso fraglich, ob überhaupt der Fehler vorliegt. Das ist ja eigentlich die interessante Frage, wie ist der Fehler zu definieren? Und wird sich manchmal ein Fehler erdacht,
Klar, wie du es gerade
ja.
sagst, wird der Fehler sich erdacht. Genau in der Suche ist das ja das Thema. Der Hund macht ja seinen Job. Er hat
Genau.
nur den Teilbereich des Auffindens und Anzeigen nicht gelöst.
Genau. Weil
Aber
er vielleicht nicht dort war, weil er vielleicht, keine Ahnung, ne, gibt so viele Komponenten, warum Geruch nicht zur Nase kommt. Und das ist ja das Spannende, wo dann schlussendlich, wenn man in die Evaluierung geht und wirkliche Ursachenforschung betreibt, um herauszufinden, wo es denn die Ursachen zu dem jeweiligen Misserfolg oder was auch immer kommt. Und natürlich diesen Frust der Hundeführer kenne ich, auch Unverständnis, gerade in Gruppen, wo man bunt zusammengewürfelt wird. Ich war jetzt schon länger nicht mehr als Trainer in Slowenien, aus unterschiedlichen Gründen. Und gerade dort ist mir das immer wieder vorgefallen, weil die Leute ja nicht wegen mir dorthin kommen sind, oder zum Teil, aber nicht ausschließlich. Und dann werden sie in eine Gruppe gewürfelt und jetzt haben sie plötzlich einen Trainer, der eben die Hunde nicht nur suchen lässt und nicht nur gezogene Anzeigen macht oder Halligalli, sondern der plötzlich sagt, okay, der Hund hat jetzt die Übung nicht erfüllt, packt ihn einmal weg.
Ja.
Ohne Erfolg. Und das trifft sicher, ja, dass die Hunde da Unverständnis haben, die Leute Unverständnis haben, Zorn, verstehen die Welt nicht mehr, weil, ja, wenn der Hund jetzt seine Belohnung am Schluss nicht bekommt, mit einer einfachen Übung, mit einer Jackpot-Übung oder was auch immer für einer Schnapsidee, dann wird er beim nächsten Mal aussteigen, nicht mehr wissen, was zu tun ist, oder wird völlig blockieren und streiken. Aber ich verfolge diesen Weg des Trainings jetzt auch schon ein paar Jahre. Und du genauso. Und also ich kann noch immer nachvollziehen, dass Leute da sozusagen am Anfang eine Denkblockade haben, weil es plötzlich alles sprengt und widerlegt, was sie geglaubt haben zu wissen. Aber ich glaube, dass mittlerweile auch die Lockerheit von mir im Umgang dann mit den Leuten, denen hilft, darüber hinwegzukommen, weil wir es einfach wissen mittlerweile, weil wir genug Hund gesehen haben, die eben nicht tot umgefallen sind, wenn sie die Übung erfolglos beendet haben.
Oder die am nächsten Tag eine doppelt so gute Leistung abgeliefert haben. Ja.
Korrekt, ja.
Also ich habe für mich jetzt zwei ganz spannende Beispiele. Also eins ist schon ein bisschen länger her, das war ein Rabschaff im Oktober. Da konnte sich ein Hund nicht überwinden, über diese immensen Reifenberge zu gehen. Und vom Hundeführer sagt, ja, lock ihn noch mehr und hilf ihm doch da drüber und hol ihn zu mir. Und ich sage so, wir haben ihr jetzt 10 Minuten die Zeit gegeben, dieses Problem zu lösen. Wir sehen, dass sie es nicht schafft. Und wenn wir jetzt versuchen, den Hund da drüber zu drücken, zu zerren, zu ziehen, ja, es ändert nichts an der Situation, dass der Hund augenscheinlich heillos überfordert ist. Und wir haben den Hund rausgenommen. Also ich habe die Dampfwolken bei der Hundeführerin gesehen, wie sie raus vor lauter Zorn gepufft hat, dass man so einen Hund nicht stehen lassen kann. Und am nächsten Tag haben wir ihr eine ähnliche Situation mit einem deutlich kürzeren Reifenberg gestellt und der Hund ist dort drüber wie gar nichts, ja, weil einfach für den Hund das nicht war, oh mein Gott, es ist beendet, sondern es ist Interpretation, gell? Aber danke, dass du mich aus der Situation genommen hast und mir am nächsten Tag eine Situation gestellt hast, die für mich lösbar war.
Ja.
Nicht weniger anspruchsvoll, aber lösbarer, jetzt würde ich sagen, von der Komponente. Und ähnlich haben wir das am letzten Rettungshundemodul gehabt mit einem 4 Monate alten Working Springer Spaniel. Der konnte also ich würde jetzt nicht sagen Hochversteck, aber er hätte sich an einer Tiefkühltruhe hochrichten müssen und von oben
Ja.
reinschauen, um die Person wahrzunehmen. Und konnte er von seinem Ausbildungsstand einfach nicht lösen. Und ich habe auch gesagt, so, er hat es probiert, er hat den Geruch zwar in der Nase gehabt, aber er konnte es letzten Endes nicht ausarbeiten. Wir tun den Hund jetzt
Abbruch.
weg.
Das
Ja.
Beste, was man tun kann, ja.
Ja. Und wir haben ihm wirklich Zeit gelassen und wir haben ihn rausgenommen, bevor er wirklich ins Desinteresse gegangen ist. Hilfreich für die Hundeführerin war in dem Fall auch, dass es mir mit meiner jungen Hündin ähnlich ergangen ist an dem Versteck und ich dort auch abgebrochen habe. Und am Nachmittag hat der Hund also die zweitbeste Arbeit abgeliefert. Also wirklich, dem ist so der Knopf aufgegangen, dass es heißt, okay, wenn ich in die Geruchsfalle komme, bis hinarbeiten,
Arbeit
bis ich
raus.
Den... Ja. Ja. Und ich habe dieses Woche wieder das Glück gehabt, den Hund zu arbeiten und das ist Wahnsinn, wie dem der Knopf durch diese Situation aufgegangen ist. Und da ist für mich so eine Frage recht relevant. Weiß unser Hund eben, das haben wir vorher kurz angesprochen, dass er einen Fehler gemacht hat und was
genau.
empfindet der Hund in dem Moment? Natürlich, wenn ich den Hund wegziehe und sage, du blödes Viech, dass du das nicht geschafft hast und meine negative Emotion dort reinbringe, wieder erahnen, dass irgendwas falsch gelaufen ist. Aber wenn ich einfach einen kommentarlosen Abbruch mache, ihn anleihen, ihn rausnehmen aus der Situation, einen Abbruch mache, wenn er noch aktiv am Suchen ist, und wir nicht den Hund in eine Situation bringen, dass er sich unsicher fühlt. Wie siehst du das? Dass die Leute da so in Interpretationen in die Gefühle des Hundes bei einem Fehler reinlegen.
Eben, ich finde das ganz interessant, weil erstens mal denke ich, dass es irrsinnig wichtig ist, Fehler zu machen und ab einem bestimmten Ausbildungsgrad auch Fehler zuzulassen. Ja, vor allem ab dem Ausbildungsgrad, wo man eigentlich festgestellt hat, dass die Kernkomponenten, so wie ich es nenne, die Schlüsselverhalten,
ja,
eigentlich sitzen. Und wenn die sitzen und der Hund ist aus dem, nehmen wir das Beispiel der Rettungshundearbeit, sozusagen gelernt hat, Geruch aufzunehmen und die Quelle auszumachen, um den nächstmöglichen Punkt zur Person zu finden und warum auch immer in einer schaffbaren Lage diesen Weg nicht findet und man da den Schnitt setzt sozusagen, ist das absolut gerechtfertigt, wo der Hund wahrscheinlich ein Konzept von interessant, jetzt ist die Zeit vorbei und ich komme nicht zu diesem Erfolg, wo dieses, also er wird ja nicht das Konzept Fehler verstehen, ja, aber er wird verstehen, dass das, was er jetzt gerade gemacht hat, nicht mehr zum Erfolg führt. Anders würde es der Hund natürlich auch verstehen, dass wenn er sich jetzt noch länger so anstellt, als wäre er nicht in der Lage und noch häufiger sich so anstellt, als würde er nicht können und der Hundeführer ihm noch häufiger hinten nach eine, also unmittelbar hinten nach eine machbare Aufgabe gibt, dass er natürlich auch lernt, dass es kein Konzept von Fehler gibt, sondern dass es ein Konzept der Erleichterung gibt, wenn ich mich blöd anstelle. Und ich glaube, dass da sozusagen sich die Leute wirklich ein Bein stellen und sich selber ins Knie schießen, weil sie den Hunden sehr wohl was beibringen, nur nicht so, wie wir es eigentlich gerne hätten, nämlich in der Verselbstständigung des Hundes etc. Das heißt, ich glaube, wenn wir Hunde, und das hat ja nicht nur mit Hunden was zu tun, auch wenn wir selber selbstständiger werden wollen, müssen wir ausprobieren, Fehler machen. Das ist ja der größte Fehler, den unsere Hundeführer machen, dass sie nichts tun, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Weil sie darauf warten, dass endlich wir wieder über die Schulter schauen und ihnen jeden Schritt ansagen. Und dieses Tun und Schaffen wird uns ja in ein Meer von Fehlern navigieren. Aber es ist ganz normal, es gehört eben einfach dazu. Und ich weiß bei mir selber, es war mir früher so extrem unangenehm, Fehler zu machen. Es war mir richtig peinlich, einen Hund auszupacken und Fehler zu machen. Deswegen habe ich auch lange nicht bei meinen ersten ÖRV-Trainerausbildungen den Hund auszupacken und mit dem Kurt damals noch was zu arbeiten oder mit wem auch immer. Das war für mich das Schlimmste überhaupt. Viel nervöser hätte nicht sein können. Und wenn da was nicht funktioniert und die anderen 24 Teilnehmer das sehen und. Und das ist aber, glaube ich, normal. Also diese Hemmschwelle hat jeder von uns, weil wir alle in derselben Kultur aufgewachsen sind. Aber was mir in den letzten Jahren so viel geholfen hat, ist einfach auch zu sehen, eben, erstens mal jeder kocht mit Wasser und zweitens, die Leute, die wirklich erfolgreich sind, also die wirklich erfolgreich sind, nicht jeder sagt's laut, aber es gibt zum Glück einige davon, die es sehr wohl sagen, dass sie halt schon 100-mal auf die Nasen gefallen sind und noch viel öfter. Die Kunst ist ja sozusagen, dann damit umgehen zu können, um herauszufinden, was die Ursache war. Ich glaube, der Fehler selber ist gar nicht so interessant, sondern das, was wir danach mit dieser Information machen. Der Fehler als Information.
Es ist halt leider so in der heutigen Gesellschaft, ist dieses Wort Fehler nicht mit dem Wort Information gleichgesetzt wird. Also im Hundebereich ist es ja immer
So
typisch,
wie
dass wir
Strafe.
sagen,
So wie Strafe ist ja völliges Tabu.
und das ist so schade, weil es ja tatsächlich uns nur Infos gibt. Und wir haben ja eine Podcast-Folge gehabt über diese ABC-Geschichte, über dieses Loopy-Training. Und natürlich versuche ich im Übungsaufbau möglichst fehlerfrei vorzugehen, um dem Hund nicht Verhaltensweisen zu lernen, die ich im Endverhalten nicht drinnen haben möchte. Das heißt, ich mache mir Gedanken über die Übergänge, wie bringe ich den Hund von A nach B, wie halte ich ihn beschäftigt, dass er zwischendrin den Fokus nicht verliert, wenn wir eine Übung machen und so weiter und so fort. Aber da reden wir ja über den Aufbau. Und auch da passiert ein Fehler, mache ich einfach eine nahtlose Transition, einen Übergang wieder in die Pause, bringe den Hund ins Auto, versorge den Hund in seiner Box, was auch immer, und mache mir Gedanken, wie ich das Setting neu aufbauen kann. Und mir hat das letztens ganz gut gefallen. Du kennst ja diese Skizze mit den Leitern, oder? Da gibt es ja die zu großen Sprossen und dann die ausreichend großen Sprossen. Und dann fand ich auch sehr spannend, gab es eine Skizze, und ich weiß nicht mehr, wo ich sie gesehen habe, aber mit zu vielen Sprossen. Wenn ich einen Hund zwinge, in Verhaltensweisen, über die er schon lange hinaus ist, nur um diesen Plan abzuarbeiten.
Ah, das ist gut, ja. Das finde ich
Und
gut.
das fand ich total spannend, weil, also ich bin ein absoluter Planungsjunkie. Ich liebe es ja so, kleinschrittige Sachen zu planen, aber immer in dem Bewusstsein, dass es sein kann, dass ich bei dem jeweiligen Hund Stufen überspringen muss, weil ich sonst mich trotzdem in
Umkommen.
einer, genau, in ein Plateau reinarbeite. Und für mich war das so spannend zu sehen, ja, man kann auch zu detailliert vorgehen. Und oft bieten uns die Hunde ja relativ zügig sogar Endverhalten an und ich bleibe trotzdem in diesem, nein, und vorher muss der Schritt erfolgt sein und der Schritt erfolgt sein. Und klar kann ich diese Zwischenschritte einführen, wenn ich merke, ein Teilbereich der Übung ist nicht ganz korrekt. Aber es macht doch Sinn, Stufen zu überspringen und vorwärts zu gehen. Und da finde ich diese 50-80 Regel einfach sehr praktisch anzunehmen. Das heißt, alles, was unter 50% erfolgreich ist, ist mein Kriterium vermutlich zu hoch gesetzt. 50 bis 80, ich bin genau richtig. Und alles, was über 80 ist, sollte ich in das nächste Kriterium vorrücken. Und ich finde, das hilft ganz gut. Und da darf man sich halt auch nicht festlegen auf, deswegen sage ich es in Prozent und nicht in Wiederholungen, auf 10 Wiederholungen, weil das ist relativ einfach, unter 5, 5 bis 8, 9 bis 10, ne? Sondern es kann bei manchen Hunden sein, dass ich ein Kriterium genau dreimal hintereinander abfrage und weitergehe. Und es gibt
Voll.
Hunde, bei denen mache ich es einmal und sage, okay, puh, richtig cool, ich probiere einfach den nächsten Schritt schon und gehe in wirklich Einzelwiederholungen vor und schaue, wo ist denn die Stufe, wo ich festigen muss und wo kann ich relativ zügig drüber schreiten. Und da braucht es halt dann das Gespür des Hundeführers, des Trainers, nicht zu lange auf einer Stufe hängen zu bleiben. Ich bin jetzt am Wochenende Kursteilnehmerin gehabt, die sagt, na, ich werde das Futter beim Einnehmen der Grundstellung nicht los in der Hand. Und ich habe sie gesagt, und wie oft hast du das Einnehmen der Grundstellung schon mit Futter in der Hand trainiert? Und ich sage so, 10, 15, 20 Mal, sagt sie, nee, wir sind eher bei so 100 bis 200 Mal. Und dann haben wir geredet, okay, und der Hund macht den Fehler, ohne Futter dieses Verhalten nicht zu zeigen. Hat aber sich ein Plateau trainiert und da sind wir wieder weg von der Leiter bei den Stufen, dass die zu lange auf dem Plateau geblieben sind und für den Hund nun der nächste Schritt weg von einem Verhalten, von dem er geglaubt hat, dass es Endverhalten ist, hin zu einem anderen Verhalten, das auf dieses aufbauen soll.
Eva,
Ja?
wie definierst du denn den Fehler?
Das heißt, ich setze mir ein Kriterium und der Hund erfüllt dieses Kriterium nicht.
Weil das finde ich ganz spannend. Ich würde es nicht, also ich für mich definiere es noch ein
Ja?
bisschen genauer,
Okay.
weil ich habe zum einen natürlich die Kriterien meiner, der Schlüsselverhalten oder des Übungsziels, die erfüllt werden müssten, damit ich eben das jeweilige Verhalten verstärke, den Hund belohne. Kommen wir jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen ins Response-Cluster, auch wenn ich den Ausdruck nicht verwende.
Aber er ist ja schon geläufig, Flo.
Und dann gibt es sozusagen eben Kriterien, die erfüllt werden können, und ich nehme das Verhalten hin, aber belohne zum Beispiel nicht. primär, sondern ich rufe den Hund raus, beende die Übung oder ich rufe den Hund raus, belohne oder ich rufe den Hund raus, wiederhole. Und dann gibt es aber zum Beispiel tatsächlich nicht nur die Belohnungskriterien, sondern ich habe idealerweise auch ganz klare Fehlerkriterien. Das heißt, wie schaut wirkliches Fehlverhalten in der entsprechenden Übung aus und welche Konsequenz kann es wiederum geben? Weil es gibt sicher auch Fehlverhalten, das kann ich ignorieren und warten, dass der Hund selber wieder auf Spur kommt. Es gibt Fehlverhalten, das wird bei mir negativ gestraft, resettet und es gibt Tabus, die gebrochen werden können, wo eine positive Strafe erfolgt.
Also wir reden jetzt beispielsweise, das wäre dein Kriterium ist jetzt Anhalten des Verbellen an der Versteckperson und der Hund bedrängt.
Korrekt.
Das heißt, das wäre abhängig vom Kriterium, es wäre jetzt losgelöst von dem Kriterium des Langanhalten des Verbellen, würde der Hund mit beiden Vorderpfoten auf der Brust der Versteckperson stehen. Das wäre jetzt für dich ein Kriterium, was losgelöst vom Kriterium des Trainingsziels ist, aber immer geahndet wird.
Genau. Das wäre zum Beispiel, da würde ich nämlich eine negative Strafe setzen. Zum Beispiel. In der Situation, und das ist so was Wichtiges, dass man bei den Strafen immer dazu sagen muss, die Konsequenz der Strafe bei uns, wenn sie stattfindet, überwiegend negative Strafe, das heißt Entzug des Erfolgs oder Entzug der Möglichkeit auf Erfolg, temporär, kurzfristig. Manchmal natürlich auch positive Strafe, wie auch immer die jetzt ausschauen mag, da können wir später drüber reden. Haben wir übrigens bald einen Workshop dazu, ne? Anmelden. Witzig, für den Workshop, ich habe reingeschrieben, ganz kurz abschweifen, ich habe reingeschrieben, theorielastig. Wir haben jetzt, glaube ich, 7 Anmeldungen ohne Hund und eine oder zwei mit Hund.
Ups.
Aber egal. So, zurück. Was wollte ich sagen? Dann sind es immer Konsequenzen für den Moment, in der Hoffnung sozusagen, dass der Hund das Bestmögliche aus der Übung noch erlernt. Nämlich in dem Fall, was sich absolut nicht lohnt zu tun. Dann haben wir durch diesen Fehler wir die Information, dass der Hund gerade einen Bock geschossen hat, aus welcher Motivation heraus auch immer. Und dann müssen wir anfangen aufzurollen. Das heißt, das ist ja das Wichtige. Wir haben ja nicht die Idee, den Hund jedes Mal in einen Fehler reinzuführen, um salopp formuliert draufhauen zu können, sondern wir müssen den Fehler wiederum als Information verstehen, erkennen, dass es einen Auslöser gegeben hat, dass es eine Motivation gegeben hat, das zu tun. Das haben wir jetzt in der Sekunde hoffentlich abgestellt, aber müssen natürlich auch fortführend darauf schauen, dass dieser Fehler nicht mehr vorkommen kann oder soll, bis man die Sache wieder testet, um zu schauen. Und das ist, glaube ich, das ist so wichtig dazu zu sagen, dass die Leute nicht anfangen zu glauben, ja, Strafen ist ja doch super, weil es funktioniert ja. Die haben es ja gesagt im Podcast.
Ja, also das Wichtigste ist, glaube ich, dass wenn wir das Wort Strafe verwenden, beziehungsweise wenn wir sagen, in dieser Situation wird gestraft, dass ich mir im gleichen Moment Gedanken machen muss, was ich in meinem Trainingsaufbau oder in meinem Training ändern muss, um das Verhalten nie wieder auftreten zu lassen. Das heißt, ich habe es zwar in der Situation beendet, aber ob es tatsächlich eine negative Strafe war, weiß ich ja auch in der Situation noch nicht. Für mich ist, okay, ich setze etwas ein, ich nehme etwas Angenehmes weg. Er bekommt keine Belohnung in dem Fall. Aber war es dann auch in der nächsten Wiederholung Strafe genug, um dieses Verhalten nicht mehr zu zeigen? Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das ganz schwer ist für die Leute oder zeitgerecht umzusetzen. Das heißt, der Hund kommt, der Hund stellt eine Vorderpfote auf mich drauf, nimmt die Vorderpfote zurück, macht den ersten Beller, die Leute brechen ab. Und dann war das einfach nicht zeitgerecht gestraft. Das heißt, wenn ich in dem Moment habe ich ja schon das Bellen mit als Verhalten und dem Hund war vielleicht gar nicht mehr bewusst, dass der Abbruch für dieses Berühren mit der Vorderpfote passiert ist. Und da kann ich eigentlich auch im Rettungshundebereich oder so immer den Hundeführern nur als Tipp mitgeben, das wirklich gezielt zu Hause am Hund trainieren, dass für den Hund klar ersichtlich ist, wenn ich berühre, ist das ein klarer Abbruch und ich komme nicht zu meiner Belohnung. Habe aber auch schon Dinge gesehen, beispielsweise mein Terrier, der hatte gelernt, ich laufe zur Person, ich springe mit beiden Vorderpfoten auf die Person, ich orientiere mich zurück, ich drehe um, laufe zum Hundeführer, gebe mich in Startposition und bei der nächsten Anzeige mache ich so, wie sie es gern gehabt hätte. Weil das als Kette etabliert hat, ja. weil wir natürlich abgebrochen haben, ich ihn dann zu mir gerufen habe, ja. auch wenn ich kurz gewartet habe und ihn wieder in Startposition gebracht. Also bei dem war dann wirklich essentiell, den musste ich aus der Situation bringen, damit er das nicht in dieser Kette für sich verknüpft hatte.
Ja.
Und ein zweites Ding war dann auch noch bei einem deutschen Schäfer, der, sobald er nur irgendwie geglaubt hat, Kontakt mit der Person mit einer Pfote gehabt zu haben, und war das ein Stein, und er hat das einfach für sich fehlinterpretiert, weil er so nah an der Person war, hat der Absatz umgedreht und ist gegangen.
Ja.
Und da ist halt dann wirklich wichtig, wie baue ich das auf, dass eben der Fehler bestmöglich nicht mehr passiert, dass dem Hund ganz klar ist, was er tun soll und wo halt die Grenzen des Ganzen sind.
Ja. Eben, das ist ja ein ganz eine spannende Sache in Bezug des Fehlers und des akuten Fehlermanagements. Nämlich, wenn wir diese Resets machen, diese Resets sind ja eben eigentlich negative Strafen, dann ist mir früher auch passiert, diese Verhaltensketten, die ich ungewollt beigebracht habe, nämlich oje war dann schon fast gleichgesetzt mit Mitte, gerade in der Spürhundearbeit.
Ja.
Oje, Mitte, zeig. Ja. Und wenn ich gesagt habe, oje, ist da irgendwas vom Line-Up, von der Ziegelwand, vom Auto, vom Anhänger, wo er auch gerade immer gesucht hat, schon beim Oje zu mir zurückkommen in die Mitte, und er gesagt, alles klar, ich weiß, um was es geht. Und das wollte ich aber gar nicht haben. Ich wollte schon, dass der kurz sich denkt, scheiße, was war jetzt los? Bis ich dann angefangen habe, wirklich beim Cool zu sagen, oje, und ich hab mit Beinen zusammenstehen müssen, damit sich der nicht selber in seine Startposition bohrt. Und schon wieder dieses Glücks- und Erfolgsgefühl hatte, ich weiß genau, was Sache ist. Ich habe jetzt zwar nicht drüber nachgedacht, was der Fehler war, aber Mitte kann ich. Und das war mal das eine. Das heißt, zwischen Bekanntgabe, Strafe, was auch immer, und der Möglichkeit, sich zu verbessern, muss kurze Zeit vergehen. Ich glaube, ich verwende jetzt irgendwo 10 bis 20 Sekunden, wo ich den Hund kurz stehen lasse, wenn es die Möglichkeit gibt, also es ist gefährlich, dann muss ich ihm halt eine Position geben oder anhängen, und wirklich dabei auf Extinktion setze, den Hund ignoriere, bevor ich ihn wieder in die Startposition hole und einen weiteren Durchlauf mit denselben Zielkriterien gebe, um mir die Chance zu geben, zu evaluieren, hat die Strafe überhaupt umgesetzt?
Ja.
Und das ist ja wieder das Wichtige, dass wir nach dem Setzen der Strafe nicht eine völlige Firlefanz-Übung jetzt machen,
ja.
sondern aus Fairness gegenüber zum Hund kriegt er die gleiche Übung noch einmal, um zu sehen, ob meine Strafe überhaupt gerechtfertigt war. Weil wenn alle meine Strafen nicht gerechtfertigt sind und der Hund sich im zweiten Anlauf nie verbessern kann, immer wird es nicht sein, ja. Aber wenn er sich nie verbessern kann, dann sollte ich vielleicht aufhören zu strafen, weil es überhaupt nicht aufgeht.
Ja.
Und
da fällt mir als Beispiel einfach ein Hund an, der in der Motivationslage sehr hoch ist, der diesen, oder sagen wir mal, was ist das Wort für Overarousal auf Deutsch, Übererregung, oder? Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der in einer Erregungslage ist, die einfach das Eizahl zu viel ist, der zwar mitkriegt, jetzt beispielsweise bei der Verbellanzeige, die Person steht auf, aber für ihn so überhaupt nicht klar war, weil er sich in dem Moment so wenig gespürt hat, wofür dieses Aufstehen tatsächlich war, wird das Verhalten nicht besser werden.
Ja.
Das heißt, man muss auch sagen, ist der Hund in einer Erregungslage hoch, niedrig, was auch immer, um überhaupt diese Maßnahme, die ich setze, egal ob Belohnung oder eben Strafe, auch tatsächlich wahrzunehmen.
Ja.
Weil wenn, wie gesagt, gutes Beispiel ist für mich einfach diese Übererregungslage, dass die Hunde sich nicht spüren.
Ja.
Dass die einfach so kein Gefühl genau. für, wo hört mein Körper auf, wo fängt er an, die, wenn sie über Cavaletti laufen, die Cavalettis durch die Gegend schießen, weil sie in dem Moment, ja, sich selbst nicht spüren, und da hilft jetzt Strafe meistens nicht, aber auch keine Belohnung was, weil der Hund es nicht richtig Absolut. Wahrnehmen kann.
Ja.
Und da ist für mich jetzt auch dieses Motivation versus Frustration, da muss ich erst einmal dafür sorgen, dass die Erregungslage so gering ist, dass Lernen bei meinem Gegenüber auch möglich ist. Und mir muss immer bewusst sein, dass bei Hunden, die zu einer hohen Erregungslage tendieren, auch Frustration sehr schnell gegeben ist. Und dann kommen wir wieder in diesen Bereich differenzierte Belohnung. Wie kann ich noch belohnen, ohne mir halt mein Endkriterium in weite Ferne zu rücken? Und wo setze ich an? Also wir haben ein Beispiel gehabt jetzt am Wochenende, da war ein Hund aufgrund fehlendes Abstandes in der Verbellanzeige. Also das Problem war gar nicht, dass er sich im Bellen rückwärts orientiert, also mehr wegorientiert hat von der Versteckperson, sondern dass beim ersten Ankommen er sehr nah kam und dann erst das zurückgezeigt hat. Und den Hund haben wir auf einer Plattform gearbeitet. Und das war total spannend. Dieses Hinlaufen auf die Plattform fiel ihm irre schwer, weil diese Tendenz zum Helfer da war, erst die Vorderpfoten zum Helfer, dann auf die Plattform. Und da haben wir eigentlich dann nur gesagt, okay, was muss es haben, dass der vorher bremst? Und tatsächlich war es, solange sein Kopf erhöht war, konnte er nur in den Helfer bremsen. Das heißt, was haben wir getan? Wir haben ihm auf die Plattform einen Keks gelegt. Das heißt, er musste den Kopf hochnehmen, also runternehmen, sich dann hinsetzen und danach war das kein Thema mehr. Aber für ihn war einfach dieses Ankommen mit der Brust voraus so verinnerlicht, dass wir einfach tatsächlich ein Zwischenverhalten einbauen mussten. Aber natürlich hätte ich da jetzt fünfmal den Hund zurückdrehen können und sagen, nein, nimm Platz, nimm da Platz ein, was ihm unmöglich war, solange er mit erhobenem Kopf kam. Und da auch, ich hätte zig andere Möglichkeiten versuchen können, wenn ich nicht auf die Idee komme, ihm den Kopf tiefer zu bringen, würde sich dieser Hund immer schwer tun, nicht mit der Brust voraus auf der Plattform zu enden oder vor der Plattform dann im blödsten Fall.
Ja.
Gibt es Hunde, bei denen du wirklich sagst, Resets sind unmöglich, weil sie sich in eine derartige Erregungslage dann hochschrauben, dass es schwierig wird, überhaupt mit dem Hund noch zu trainieren? Oder sagst du, Resets sind tatsächlich, also negative Strafe ist bei allen Hunden möglich? Oder sagst du, wir fangen an über Response-Kost und arbeiten uns zur negativen Strafe hin, um eben diese Frustration beim Hund nicht zu erreichen und dass er trotzdem noch in einer Motivationslage bleibt, die Lernen möglich macht?
Also generell, Dinge mit alles und immer ist schwer. und ich denke, dass es immer auf die Situation also darauf ankommt, weil es gibt Situationen, die ich mir jetzt gut vorstellen und zusammenreimen kann oder mich daran erinnere, wo die Hunde zum Beispiel aufgrund von einer erhöhten Erregungslage wirklich einen Fehler machen. Und ob ich jetzt sage, oh je, oder ich sage, komm her, ist für den Hund dann quasi schon egal, wenn es überhaupt bis zu ihm durchdringt, weil er eben so gepusht ist und überhaupt keine Selbstwahrnehmung mehr hat. Wo ich dann die Übung einfach lieber so kurz abbreche, um mir dann zu überlegen, ob ich den Hund auf eine minderwertigere Belohnung einstelle und ein bisschen tiefer fahre.
Ja.
Bestes Beispiel aktuell bei meinen Jungs, Sandbill wird gerade mit Futter wieder durchgearbeitet, nicht mehr mit Spielzeug, weil die rennen so knapp am Wheel vorbei, dass sie fast schon mit der Schulter jedes Mal einhängen und das ganze Karussell anfangen zu spinnen, weil sie unbedingt diesen Ball wollen, weil sie sind ja, und sie werden immer schneller, weil sie werden ja für die Suche belohnt und für die Anzeigen manchmal. Das heißt, und dann wird die Suche aber trotzdem sehr schlampig, weil es ja keine anhaltende Suche ist. Egal. Das heißt, da habe ich dann angefangen, gut, das habe ich mir ein paar Mal angeschaut, war sehr frustrierend für mich. Warum? Weil die Hunde perfekt schon gearbeitet haben. Dann ist mir allerdings passiert, dass sie zu früh wieder oder nach zu langer Pause mit einem Kaltstart in eine zu anspruchsvolle Übung gegangen bin. Mit einer zu hohen Belohnung. Gut. Habe ich aber auch einen Tag gebraucht, bis ich mir das nicht nur habe einreden können, sondern auch umgesetzt habe. Dann hat es aber gut funktioniert. Das ist übrigens so spannend, wie schwer uns Lernen fällt. Weil wir können uns sehr vieles zusammenreimen und es passiert uns x-mal, bevor wir der Vernunft nachgeben und die Sache so machen und nicht drauf hoffen, dass es jetzt doch so funktioniert, nur weil wir das gern hätten. Aber zurück zu den Hunden. Na, ich glaube, generell kann man schon sagen, natürlich, dass wenn vernünftig angewendet oder angewandt, die negative Strafe funktioniert. Das Interessante ist, bei jeglicher Konsequenz ist, dass die Motivatoren oder sagen wir mal die Verstärker oder die Strafen entweder begehrt werden müssen oder gefürchtet sind. In welcher Form auch immer. Das heißt, wenn ich mit einer positiven Verstärkung und einer negativen Strafe arbeiten möchte, müssen die Konsequenzen in beider Hinsicht begehrt sein. Sonst wird es nicht funktionieren. Ich muss mir nicht überlegen, einen Hund zu strafen, wenn er das eh nicht haben möchte. Das heißt,
Das
wenn ich mit
Verhalten, du
einem
redest
Hund.
vom Verhalten, der Hund möchte das, soll das
Nein,
Verhalten
nein.
und die Erwartungshaltung auf die Belohnung haben,
Überleg dir
und nicht
Folgendes.
sagen.
Überleg dir Folgendes. Du machst einen Rückruftraining. Und auf halber Strecke des Rückrufs biegt der Hund ab. Und du sagst, oh je. Hat null
Hat
Effekt.
keinen
Warum?
Effekt, ja.
Er wollte eh nicht, er wollt eh nicht zu dir. Das heißt, du hast gar nichts, was du ihm jetzt gerade nehmen könntest. Außer auf dein Oje hin, keine Ahnung, holt man aus seiner virtuellen Realität raus. Ja? Und er kann
Verschwindet
doch
der
nicht zu dir.
aufgesprungene Hase.
Genau. Und da muss man sich eben überlegen, bringt es jetzt was, dass ich dem Hund ein verzweifeltes, gebrochenes Nein hinten nachschreie, mit dem ich alle Aufmerksamkeit auf mich ziehe und noch blöder ausschaue? Oder warte kurz ab, ruf den Kumpel nochmal zu mir und überlege mir in der Zwischenzeit, brauche ich vielleicht doch was Attraktiveres. Ja? Weil Grund von Fehlern sind natürlich zum einen, dass der Hund in seiner, wie hast du gesagt, Overarousal,
Übererregung.
Übererregung ist. Oder ist einfach völlig uninteressant, oder der Schritt, den wir gewagt haben zu gehen, war zu groß. Das heißt, der Hund erreicht diese Sprosse nicht mehr und ist jetzt im Nirwana und probiert aus. Operiert, und das geht oft in die Hose. Vor allem, wenn wir sehr genaue Vorstellungen haben. Und auch deswegen, nicht zuletzt, glaube ich, ist es so gut und so geschickt, dass wir nach einer Bekanntgabe von Fehler nicht nur dem Hund eine kurze Pause geben von 10 bis 20 Sekunden, sondern diese Zeit auch selber nutzen können, um zu hinterfragen, okay, macht es tatsächlich Sinn, noch einmal in dieser Übung eine Wiederholung zu machen? Weil vielleicht war ja tatsächlich einfach der gesamte Fehler meiner zu hohen Motivation geschuldet, die ich dem Hund anbiete. Vielleicht war es tatsächlich dem geschuldet, dass die Sprosse zu hoch hängt. Weil dann kann ich in beiden Fällen im Nachhinein wahrscheinlich keinen Erfolg erzielen. Der Hund ist noch immer so geflasht und das Übungsziel ist noch immer zu schwer. Oder ist es tatsächlich gerade ein Fehler in einem funktionierenden Plan, der einfach nicht erwartet war? Ja? Weil der Hund zum Beispiel aufgrund von einer Ablenkung während dem Verbellen kurz nach rechts geschaut hat. Aber eben diese Ursache muss ich erkennen, und auch um diese Ursache zu finden und zu erkennen, brauche ich kurze Zeit, um darüber nachdenken zu können, und sollte nicht sofort wieder in den nächsten Fehler reinlaufen. Da gibt's jetzt, wo, in welchem Buch war das, das ich unlängst gelesen habe? In einem der letzten Bücher ist es drum gegangen, haben die Amerikaner das Konzept von der japanischen Autoherstellung übernommen. Und die damalige Fließbandarbeit in die USA war sozusagen, wurscht, ob da jetzt ein kleiner Fehler ist, das muss weiter, das muss produzieren, 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 produzieren. Und bei den Japanern war es dann aber so, und damit haben sich die Fabriksarbeiter am Anfang extrem schwer getan, dass, wenn sie eine Schwierigkeit haben, am Fließband klingeln sie eine Glocke, alles, die gesamte Halle wird gestoppt, weil es geht ja gerade nichts mehr weiter. Also dann eine Komponente blockiert, das heißt, nichts geht weiter. Dann kommt ein Vorgesetzter, schaut sich das an und holt einen jeweiligen Spezialisten, der das repariert. Ja, warum auch immer. Ja, es ist ein Werkzeug abgebrochen, es ist eine Schraube abgebrochen, es ist irgendwas verdellt, oder. Und das Interessante war, dass durch diese scheinbar maximale Verzögerung des gesamten Ablaufs und das sich bewusst machen des Fehlers und des Herausfindens, okay, was ist der Fehler und woran liegt er?
Wo
Liegt er
ist
jetzt gerade an
passiert?
dem Arbeiter, der die Glocke geläutet hat, oder vielleicht an der vorigen Schritte? Erstens, die Fehlerraten runtergegangen sind, die Qualität nach oben gegangen ist, und mehr Autos produziert werden haben können, beziehungsweise mehr Autos verkauft worden sind.
Ja. Da kennst du auch die Beispiele von der Theresa McKean aus dem Bereich Tech-Tisch mit diesen Fischarbeitern?
Ja.
Also das finde ich auch, das ist super spannend, dass die dann eigene Fabrikationsschiene gebaut haben für diese Fischkutter
Ja.
und tatsächlich Leute die Versicherungssummen durch das Trainieren, das bewusste Trainieren der einzelnen Trainingsschritte und sozusagen von vornherein dem Ausschließen von möglichen Fehlerquellen, obwohl die alle unterschiedliche Sprachen gesprochen haben, unterschiedliche Bildungsstände hatten, dass dieses und das haben wir wieder beim Loopy Training oder bei diesem Kreislauf des Trainings. Sie haben einfach im Vorfeld darauf geachtet, wo können mögliche Fehlerquellen entstehen, was sind die einzelnen Arbeitsschritte, das wirklich gut aufgebaut und die konnten nachher auch im täglichen Leben viel schneller in diese Fehlerevaluierung gehen, weil es natürlich viel klarer war, welcher Trainingsschritt nicht funktioniert hat.
Ja.
Das ist für mich auch immer ein gutes Beispiel, wo man sagt, okay, ich bringe es Ihnen so fehlerfrei wie möglich bei. In kleinen Schritten mit der richtigen mit den richtigen Sprossenabständen und kann dann leichter evaluieren, wo lag denn der Fehler, das Problem, wo müssen wir noch einmal nachbessern. Und das ist für mich jetzt so abschließend vielleicht noch dieses Evaluieren von Beobachtungen versus Interpretationen. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig im Bereich von Fehlern, dass wir
Voll.
uns zuallererst anschauen, was genau ist passiert. Und nicht, mein Hund war gelangweilt oder weil er so stur ist, hat er das nicht gemacht. Oder der
Er
ist
hätte jetzt
bestimmt schon
gleich was gemacht.
müde. Ja.
Oder sowas. Ja.
Und wenn man sich dann nochmal bewusst wird, was konnte ich beobachten? Ich habe erst gestern beispielsweise den Papa Kong verstecken lassen im Keller, damit ich mich nicht so viel bewegen muss. Und es ist spannend, wenn man Leute, die keine Ahnung von spürender Arbeit haben, seine Kongs verstecken lässt. Und der hat unter einen Überwurf auf eine Bank den Kong gelegt. Und der Lehrer hat wie ein Geistesgestörter gesucht. Und also war wirklich total intensiv dran. Nur auf der Seite, wo er Zugriff zum Kong gehabt hat, dort hat er einfach nie den Kopf nach links gedreht. Das heißt, ich habe gesehen, mein Hund hat intensiv gesucht. Mein Hund war unter dem Tisch, mein Hund war auf dem Tisch, mein Hund war auf der Bank, mein Hund ist in unterschiedlichen Richtungen durch, was ich gesehen habe, dass genau dort, wo der Kong gelegen wäre, den er greifen hätte können, er den Kopf nie in die Richtung gewendet hat.
Ja, und das ist ja das
Aber
Interessante, das ist ja nicht der Fehler des Hundes, sondern unter Anführungsstrichen, wenn überhaupt, ist es ein Fehler in der Art und Weise unserer Auslagen, weil wir
und
offensichtlich dort keine Erwartungshaltung hingelegt haben.
ja, und der Hund hat ja einen mega geilen Job gemacht.
Genau, ja.
Ja, er hat ein einziges Mal, wo er dort vorbeilief, den Kopf nicht nach rechts gewendet. Und ich war mega stolz auf die Arbeit, die er da geleistet hat. Und wir haben die Auslage dann ein bisschen verändert in der nächsten Runde und er hat es easy lösen können, ne? Und ich habe natürlich die Aussage so geändert, dass ich genau die Bewegung, die er gebraucht hätte, um es lösen zu können, nachher im nächsten Durchgang gehabt habe.
Ja, absolut. Wie du sagst, es muss auch verhältnismäßig dann sein, weil egal, vielleicht kommen wir nochmal dazu.
Sag und sprich.
Na, die Verhältnismäßigkeit der Konsequenz, weil wir haben jetzt vorher gesprochen, dass wir die Übungen nicht über den Haufen werfen oder. Jetzt hast du berichtet, dass man sozusagen danach die Aussage entsprechend gestaltet hat. Aber das war eben der Grund, also die Verhältnismäßigkeit beschreibe ich jetzt damit, dass ich nicht den gleichen Schritt noch einmal mache und den Hund ewig lang suchen lasse, was er offensichtlich kann, sondern ich arbeite gerade dann an der Erwartungshaltung, die der Hund an der ursprünglichen Lage noch nicht gehabt hat und bringe ihm aber damit bei, jetzt schrittweise zu dieser Sprosse zu kommen. Das heißt, die Neuplatzierung, die Konsequenz des Nichtfindens, was ja doch kein Misserfolg ist, unter Anführungsstrichen. Aber nichts Tragisches. Es war einfach nicht gefunden, insofern war es falsch. Kann ich umgehen, indem der Hund dort jetzt eine neue Sprosse kriegt und Unterstützung bekommt, um in die richtige Richtung zu kommen.
Also ich habe ihm einfach die Sprosse, man kann in diesen Situationen den Kopf auch in beide Richtungen
Genau.
wenden, sozusagen gereicht.
Genau.
Genau.
Fehler.
Gibt es
Das
noch
ist ein,
etwas, das du
ja,
ergänzen
ich
möchtest?
glaube,
Man hat total viel.
es gibt vieles. Ich glaube tatsächlich, ich möchte keinen sorglosen Umgang mit Fehlern haben. Ja, also es geht mir nicht darum, jetzt möglichst viele Fehler zu machen. Überhaupt nicht. Aber es geht darum, die Angst zu verlieren davor, Fehler zu machen. Und wenn man Fehler macht, so schlau zu sein, dass man eben evaluiert und herausfindet, warum ist es dazu gekommen. Das ist ja interessant, weil automatisch geht es in die Tiefe. Das ist ja das Witzige, viele Leute, die heute Hundetrainer sind oder erfolgreich sind im Hundetraining, haben irgendwo mal angefangen mit einem Hund, der einfach schwerer war als alle anderen, wo man viele Fehler gehabt hat, die aufgrund von Unwissenheit von uns resultiert ist oder aufgrund der Lerngeschichte, die der Hund schon mitgebracht hat oder. Das heißt, sobald wir es schaffen, mit diesen Fehlern umzugehen, können wir natürlich nicht nur den Hund optimieren, sondern auch selber können wir dran wachsen. Und das ist eigentlich das Spannende dabei. Und man hat ja oft auch Angst und die Hemmung, sich mit dem Fehler was komplett zu verbocken. Und ich glaube, das ist ja, das sind solche Themen, die haben ja nicht nur mit unserem Hundetraining zu tun. Ich habe am Anfang gesagt, das ist unsere Gesellschaft. Du hast ja auch gesagt, wir sind in so einer fehlerphoben Gesellschaft. Der Fehler ist was Schlechtes, wenn du, keine Ahnung, in der Schule schon schlechte Noten hast,
Erreichst du
ein
nichts mehr im
Fehler,
Leben?
genau, erreichst du nichts mehr, musst die Klasse wiederholen, etc. Und das wird ja auch den Kindern als völliger, als, wie sagt man wird ja als völlige Niete abgestempelt, quasi. Und es ist ja in Wahrheit, ist es so egal. Weil, also, dann wiederholt man halt ein Jahr. Ja, okay, neuer Freundeskreis vielleicht. Oder was auch immer. Aber es sind so wenig Sachen daran, die jetzt, was ist schon ein Jahr jetzt? Weißt du, man, wie schnell sind die letzten Jahre so vergangen? Und wenn man dann da die Möglichkeit hat, noch einmal gelernt, das zu wiederholen, die schlausten Köpfe haben Jahre wiederholt sozusagen.
Und ich finde das
Und
auch
ich glaube,
spannend,
auch mit einem
weil
Hund kann man wiederholen. Auch mit einem Hund kann man auf die Nase fallen. Und das Interessante ist jetzt, entschuldige, dass ich da jetzt so drüber fahre. Viele Sachen im Aufarbeiten von Fehlern haben ja vorher funktioniert und kann ich jetzt durch weitere Wiederholungen nochmal festigen und stählern sozusagen. Das heißt, ich arbeite automatisch so oder so nicht immer nur an zielführenden oder fehlerhaften Komponenten. Wir haben ja immer ganz viele Teilbereiche, die mit verstärkt oder mit gestraft werden und ich sehe da keine großen Probleme.
das, was du gut angesprochen hast, ist das mit der Schule, mit diesen Fehlern und die Tendenz der heutigen Gesellschaft. Achtung, bei uns läutet gerade das Telefon. Was du gerade toll angesprochen hast, ist eben auch das Thema Schule oder dieses, die Verantwortung des Lehrers. Weil wer wird verantwortlich gemacht für die Fehler, die er in der Schule macht? Meistens der Schüler. Und
Ja.
da fängt ja diese Gesellschaft des Fehlers schon ganz gut an. Und eigentlich muss ich mir als Lehrer Gedanken darüber machen, warum konnten die Fehler passieren? Was ist in meinem Lehrkonzept falsch, dass der eine Schüler, der andere Schüler oder vielleicht sogar alle Schüler das nicht verstanden haben? Und mein bestes Beispiel war damals Mathematik in der Hack. Und wir haben ja, also von zwischen ein paar Fünfer bis hin zu guten Einsern war so alles querbeet dabei. Und in der Parallelklasse gab es Schularbeiten mit 75 bis 80% negativen Noten. Und das waren immer die faulen Schüler. Und für mich war das so spannend zu sehen, weil wenn ich das jetzt heute reflektiere, warum haben sich diese Lehrer keine Gedanken darüber gemacht, was in ihrer Lehrmethodik, Didaktik falsch lief, dass mehr als die Hälfte negativ sein konnten? Und genauso
Ja.
sollten wir, glaube ich, auch im Hundebereich an Fehler herangehen. Was, also wenn jetzt einer meiner Schüler, wenn ich merke, da tritt derselbe Fehler immer und immer wieder auf, was habe ich vielleicht nicht ausreichend gut vermittelt, damit der Hundeführer mit dem Hund das auch so umsetzen kann? Und dann muss ich in meine Box in meine Werkzeugkiste greife und sage, okay, ich gebe dir ein anderes Tool in die Hand. Verstehst du es so besser, um es auch so umsetzen zu können, dass es für euch beide erfolgsversprechend ist?
Ich meine, das ist ganz spannend, finde ich, weil ja, ich gebe es ja im Recht. Ich glaube, die Zuständigen für das Lernen waren zu selbstkritisch und haben zu sehr sozusagen diese Fließbandarbeit machen wollen. Ja? Und auch wenn es nicht geht, dann druckt man es halt durch und vielleicht scheidet es halt aus. So, kaputt, weg. Was ich glaube nicht gut ist. Auf der anderen Seite, was jetzt im Moment das andere Extrem ist, ist das überbehütet und es wird überbehütet.
Ja.
Es ist, ich meine, früher hat man zumindest den Fehler zugelassen, aber heute wird er ja versucht, komplett vermieden zu werden. Aber das übersteigt vielleicht meine Kompetenz, darüber zu sprechen. Wobei ich glaube, dass das ein Thema ist, das uns alle befasst, jetzt schon und befassen wird mit der aktuellen letzten Generation oder wer auch immer.
Kannst du dich erinnern an die Folge mit der Sabine May, die dort angesprochen hat, wenn ich einen Hund nicht die Möglichkeit gebe, Stiegen zu erklettern und hin und wieder mal zu scheitern, wird er diese Bewegungsabläufe nicht lernen. Das heißt, wenn wir Dinge wollen, wo unsere Tiere selbstständig denken, selbstständig ausprobieren etc., muss ich sie auch einmal probieren lassen. Und beim Probieren, um Ausprobieren, entstehen einfach, also da passieren Fehler. Das ist eigentlich nahezu unmöglich. Und es kommt immer darauf an, was möchte ich erreichen? Möchte ich die absolute Kontrolle? Dann ist es natürlich sinnvoll, überall diese helfende Hand zu haben. Geht es mir aber darum, einen Selbstdenken, einen Mitdenken, einen selbstständig arbeitenden Hund in vielen Bereichen zu haben, dann muss er auch über Versuch und Irrtum in manchen Bereichen einfach zum Erfolg oder zum Misserfolg kommen. Und ich glaube, da geht es darum, dass wir nicht unfair werden, aber auch nicht zu bemutternd in den Situationen. Und umsonst gibt es ja diese Bezeichnung Mutti-Klicks nicht, wo man auch einen Klick hinten nachwerfen, obwohl es eigentlich nicht dem von uns gewünschten Kriterium entspricht. Und ich glaube, da muss es sich einfach eine gute Balance.
Mutti-Klicks, noch nie gehört.
Echt? Also das ist
mit
der.
Mit was du da meinst.
Der Mutti-Klick ist der, wo der Hundeführer zum Trainer mit dieser halbschielenden Augenbewegung, soll ich jetzt noch oder soll ich nicht das Futter einwerfen und es dann halt noch tut, oder wenn er nichts beim Trainer entdecken kann, was ihm hilft, dann überlegt er doch vielleicht abrufen. Also dieses noch eingeworfene Leckerlis, obwohl ich eigentlich weiß, dass es nicht korrekt ist, was man gerade zeigt, das sind die Mutti-Klicks.
Witzig, dass du das ansprichst. Im aktuellen Buch, das ich lese, mir jetzt natürlich gerade nicht der Autor einfällt, schreibt er in diesem Beispiel, wo das eine Geschwisterchen, das jüngere Geschwisterchen sozusagen auf den Tisch schubst und dann die Mutter kommt und das ältere Schubsen der Geschwisterchen mit strenger Stimme maßregelt und fragt, also warum es denn so gemein ist, gleichzeitig den Rücken tätschelt und dann wieder geht.
Okay.
Und das ist eigentlich auch so ein Mutti-Klick. So, erstens einmal schon wahrgenommen, dass was nicht stimmt. Halbherzige Konsequenz, aber gleichzeitige Beschwichtigung und Abtätscheln. So, okay, und jetzt mach weiter. Jetzt habe ich ja was gesagt. Und hoffentlich löst sich die Sache von selber. aber das Buch habe ich noch gar nicht fertig, das werde ich dann bei unserer nächsten Folge ansprechen nochmal. Sehr interessant. War ein bisschen hart zum Lesen.
Okay.
Wurst. Wurstikus.
Hast du noch Ergänzungen für heute?
Ja,
Stille.
Ich hab gerade, ich glaube, viele belächeln mich ein bisschen gerade, weil ich in einem Wahn, aber ich bin gerade in einer Phase, wo ich mir so viele Motivationssachen durchgelesen habe. Gar nicht, weil ich glaube, dass ich selber zu wenig Motivation oder wie sich herauskristallisiert Disziplin habe, was ja auch kein neuer Hut ist, weil wir haben damals auch das Buch Grit gelesen und haben ja gewusst, worauf es ankommt. Und egal, worum es darum geht, überall sind Fehler beteiligt. Und ob man das jetzt aufs Hundetraining oder aufs Leben generell zieht, das ist ja, gehört ja alles zusammen für uns, die sowieso mit Hund oder mit Hund leben. Ich glaube, das Fehler machen wird von uns oft viel zu kritisch wahrgenommen. Wichtig ist nur, dass man es achtsam wahrnimmt und daraus seine Schlüsse zieht, aber keine Angst davor hat. Und ich glaube, das Einzige, um schlussendlich Fehler bestmöglich vermeiden zu können oder neue Fehler zu vermeiden, ist einfach zu tun. Und da fällt mir jetzt ein interessantes Kurzzitat ein und dann bin ich still für heute. Zumindest was das Thema betrifft. Ich weiß aber nicht mehr, wer das gesagt hat, aber er hat gesagt, der erste Fehler ist kein Fehler. Und der erste Fehler ist eigentlich nur, wenn man das zweite Mal den gleichen Fehler gemacht hat. Das erste Mal ist es wirklich nur die Information, die man daraus zieht. Und das hat mir eigentlich irrsinnig gut gefallen.
Absolut. Also, Flo, ich kann dir nur voll inhaltlich zustimmen. Wir wollten ja eigentlich unsere Ankündigungen vorweg setzen, was wir mal wieder nicht
Stimmt,
gemacht geschafft
völlig
haben.
vergessen, Gottes Willen.
So, Flo, aktuelle Ankündigung deiner einer.
Himmelswillen, viel. Also, bei uns stehen an 4 Rettungshunde-Workshops. Das geht jetzt nicht rein nach, gell? Wir haben, das findet ihr alles auf unserer Seite unter Angebot Workshops. Wir haben nämlich 4 Rettungshunde-Workshops geplant. Einmal Anzeigeaufbau mit dem Chris Wieshofer. Dann haben wir einmal Anzeigefestigung mit mir und oder Chris. Dann haben wir einen Suchaufbau mit mir und oder Chris und dann haben wir eine Suche benachten mit mir und oder Chris. Warum mit und oder? Kommt ein bisschen auf die Teilnehmerzahl drauf an. Das Interessante bei diesen 4 Workshops ist, dass sie eigentlich alle bis auf den Anzeigeaufbau-Workshop in der Nacht stattfinden oder in die Nacht hineingehen. Das heißt, unser Suchaufbau beginnt um 17 Uhr, endet um 1 Uhr in der Früh und die beiden Workshops Anzeigefestigung und Suche bei Nacht finden statt von 20 Uhr bis 4:30 Uhr, jeweils 2 Nächte hintereinander. Bei unserem Gelände gibt es zig Möglichkeiten, wirklich für interessante Suchen im freien Flächengelände, mit der Möglichkeit auf Tiefenlagen, unerreichbare Verstecke, Hochverstecke, aber auch das mit Einbeziehen von Suchen durch Infrastruktur. Ja. Bei unserem Industriegelände haben wir da natürlich viele Möglichkeiten. Zudem findet statt, und ich glaube, das ist tatsächlich der nächste im April, Mitte April, der Workshop Lernstruktur, Belohnung und Strafe, das ist dieser vorher schon angesprochene, wo ich gesagt habe, dass es ein theorielastiger Workshop wird, aber es ist trotzdem ein Workshop, es also wird trotzdem praktisch gearbeitet und wir haben natürlich auch dort noch Plätze mit und ohne Hund. Der Chris macht bei uns einen weiteren Workshop, nämlich Laser Directionals, das heißt Workshop für das einfache Lasern und zwar spricht es nicht nur den Spürhundebereich an, natürlich spricht es auch den Bereich im polizeilichen Arbeiten an, Spürhunde, aber natürlich auch zum Stöbern Personen, das heißt wiederum Rettungshundearbeit oder andere behördliche Arbeit, wo der Hund einfach über eine freie Fläche von A nach B geschickt werden kann, um dann dort einer Arbeit nachzugehen. Und zu guter Letzt, wo Eva auch du dabei bist, natürlich Cameron Ford und Natalie Morris von Ford Canine LLC kommen zu uns im Mai und da haben wir auch noch Plätze mit und ohne Hund. Findet definitiv statt. Wir haben plötzlich ist eine Flut von Anmeldungen gekommen.
Schön.
Zum Glück ganz interessante Leute. Wir haben Teilnehmer von unterschiedlichen Behörden aus ganz Europa. Wir haben Private aus dem deutschsprachigen Raum und freue ich mich schon sehr darauf. Und das war's eigentlich. Ja. Nächste Woche ist
Der
noch ein Webinar.
dritte Grundkurs Spürhundeführer, den habt ihr auch schon
Genau,
ausgeschrieben.
am Himmels Willen, ja. Der startet dann im Herbst oder früher Winter diesen Jahres. Und was wir auch schon ausgeschrieben haben, ist der dritte Lehrgang. In einem Jahr startet er bei AHD die Trainerausbildung. Da sind wir jetzt gerade mitten im zweiten Lehrgang. Sehr interessant. Es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Wir modifizieren gerade ein bisschen die Praktikumsgeschichten, weil die nicht so einfach sind. Manche Trainer, zu Recht finde ich ja, in den Praktikumsstunden verlangen sie ein kleines Honorar, weil sie sich ja doch auch um die Praktikanten kümmern. Aber es wird dann in Summe doch kostspielig, vor allem wenn man davon ausgeht, dass da, keine Ahnung, rechne mal 20 Euro mal 100, 120, dann kommt dann schon eine Summe zusammen, ja, zusätzlich zur Ausbildung. Das dass da haben wir uns jetzt aber Kleinigkeiten einfallen lassen, nämlich, dass die Leute jetzt auch Praxisstunden schreiben können für die Arbeit mit dem eigenen Hund und ab einem bestimmten Lehrgangsmodul auch in der Anleitung, wo sie das abfilmen und dann für pro 5 Minuten Videos eine Stunde gutgeschrieben bekommen, ja, zum
Super.
Beispiel. Ja. Und das soll ja auch der angewandte Hundetrainer sein, wo die Leute mehr Anwendung zeigen und in der Ausbildung machen. Das heißt, das ist jetzt, glaube ich, eine super Lösung für alle Teilnehmer des aktuellen und des künftigen Lehrgänge.
Sind vom aktuellen Lehrgang die Leute schon in den Praktika?
Ja.
Okay, weil beim letzten Lehrgang hatte ich ja sehr viele Anfragen, aktuell
Ja.
eher keine von eurem letzten
Ja,
Lehrgang jetzt.
ich glaube aber auch, dass aus unserem Bereich da fast niemand
Keiner
ist.
ist diesmal. Das letzte
Ja.
Mal waren doch einige aus
Ja,
dem
ja.
Wiener Raum. Ja. Sonst noch was, Flo?
Sonst gibt es eigentlich nichts Spruchreifes. Es ist eben noch ein, schaut auch bitte vorbei bei unseren Webinaren natürlich. Da findet heute eins statt, aber das ist jetzt irrelevant. Und in der nächsten Woche, am 16. März in dem Fall, findet ein Webinar zum Thema Bodensuche, Spürhundearbeit statt. Das natürlich auch wieder viele Zielgruppen ansprechen kann. Da geht es dann auch um vergrabene Ziele oder Wegsuchen, aber auch Baumsuchen, also Suche Outdoor generell. Und das sind die Ankündigungen auf die Schnelle bei uns, beziehungsweise das, was aktuell so ansteht. Wie schaut es denn bei dir aus?
Ja, also ich bin ja dieses Jahr, also ich habe einige Anfragen gehabt, ob heuer noch Seminare möglich wären oder Workshops möglich sind. Ich bin leider wochenendtechnisch komplett ausgebucht mit eigenen und auch mit anderen Seminaren, die ich organisiere, beziehungsweise mit meinen Rettungshundemodulen. Aber gerade bei den Rettungshundemodulen, da haben wir jetzt im Westen das erste absolviert, im Osten schon zwei, gibt es die Möglichkeit, auch als Zuhörer dabei zu sein. Und vom Messerle-Institut sind die als Fortbildung für den tierschutzqualifizierten Hundetrainer anerkannt. Das heißt, da kann man seine Fortbildungsstunden absolvieren. Wir haben letzte Wochen begonnen mit dem zweiten Lehrgang bei uns von den Therapiebegleithunden. Da haben wir aktuell 7 Teilnehmer. Also für kurzfristig Interessierte wäre noch die Möglichkeit, bis Ende März einzusteigen. Ansonsten läuft der Kurs, wie gesagt, ab jetzt schon. Wer Infos dazu gerne hätte, wir haben ein YouTube-Video vom aktuellen Lehrgang gedreht, wo alle Infos drinnen sind. Ja, und ansonsten gibt es aktuell nicht vieles. Also ich habe jetzt eigentlich geplant gehabt, selber ein paar Seminare zu besuchen. Es wird jetzt eher nur als Zuschauer passieren, als aktiv Teilnehmender. Leider. Ja, das wäre es bei mir. Ja, zwei Sachen, nachdem ich jetzt im Krankenstand bin und viel zu Hause, wird mein Buch jetzt ein bisschen vorangetrieben und ich habe
Super.
den Vorteil auch, dass ich mir Zeit nehmen kann für die Übersetzung eines Buchs von der Adi Schon, von der wir die Bonusfolge Nummer 2 als Podcast haben. Also da werde ich die Übersetzung übernehmen und der wird hoffentlich bis, die Übersetzung wird bis Juni fertig sein und dann über den Lulu
Wahnsinn.
Verlag erhältlich sein. Also da gibt es dann eine englische, eine französische, eine italienische und eine deutsche
Lulu
Version.
Verlag. Sagt mir was. Ich glaube, da hat der Jerry Bradshaw sein Buch auch drinnen. Kann das sein?
Das weiß ich jetzt nicht. Also, aber es ist ein Eigenverlag. Also wenn du es über einen Eigenverlag verlegen
Ach
möchtest und
so,
keinen
okay.
Verleger möchtest.
Okay. Na super. Sehr,
Ja.
sehr spannend.
Ja. So, Flo, wir haben auch noch die 2 Fragen offen. Du zuerst, dein Trainingstool aktuell. Stille.
Es ist so schwer. Ich habe tatsächlich dieses Mal länger darüber nachgedacht, was mein aktuelles Trainingstool ist. Und es ist gar nicht wirklich ein Trainingstool, sondern was mir aktuell sehr viel Freude bereitet, um nicht mich zu motivieren, sondern zu meiner Disziplin zu finden. Auch natürlich, um zu guter Letzt mit den Hunden zu trainieren, ist das Konzept of the Candy Jar, na, the Cookie Jar, also die Keksdose. Und das geht jetzt auch einher mit meiner Buchempfehlung, nämlich Can't Hurt Me von David Goggins. Und da hat er bei den vielen Fehlern und Misserfolgen, die er gehabt hat und gemacht hat und durchlebt hat und auch bei den vielen Rekorden, die er gemacht hat und unglaublichen Leistungen, die er erzielt hat, hat er sich eine Methode ausgedacht, um sich bei Laune zu halten oder um sich am Laufen zu halten, wortwörtlich. Und die Keksdose, also ganz salopp ins Deutsche formuliert, ist die Ansammlung aller Erfolge, die ja nicht zuletzt auf Fehlern aufgebaut sind, die man so gemacht hat, weil es uns so schnell passiert, dass wir in der Anstrengung plötzlich uns gar nicht mehr daran erinnern, was wir schon alles geleistet haben. Und in einer also in der Anstrengung, in einer Demütigung, in welcher Form auch immer, oder in der Frustration, vergisst man plötzlich so schnell, was man schon geschafft hat und wer man eigentlich ist. Und er hat es eben beschrieben, gerade bei seinen Ultramarathons, wo er einfach am Boden war, sich die Frage gestellt, warum mache ich das eigentlich? Warum bin ich eigentlich da? Und diese Frage stellen wir uns jetzt immer wieder. Ja? Vor allem, wenn man sich regelmäßig Widrigkeiten ausgibt und was Neues ausprobiert und gerade in der Geschäftswelt oder im Training oder sich mit Leuten abgibt, die, wie auch immer, kommt es ja doch vor. Warum ist man eigentlich da? Warum macht man das eigentlich? Und wer ist man schon, als dass man das schaffen könnte? Und wenn man sich dann ein bisschen zurückerinnert, was man schon alles geleistet hat, und das kann ganz banal sein. Es geht vom, du hast gesagt, geht es los mit, keine Ahnung, am Führerschein, die erste Prüfung im Hundewesen, dann der Notfallsanitäter, den man mit Auszeichnung bestanden hat, besser als die Medizinstudenten. Solche Sachen, mit denen man gar nicht prahlen möchte, sondern sich selber, sich denkt, hey, das bin ich, das habe ich schon geschafft und ich bin da, weil. Ja, und das finde ich nichts Greifbares, aber ein schönes Gedankenkonstrukt, mit dem ich gleichzeitig das Buch empfehle und aber auch eben mein Trainingstool, um die Disziplin zu erlangen, um die Sachen zu tun, vorstellen kann.
Ich würde da gleich ergänzen, bevor ich mein Trainingstool bekannt gebe, was sagen dazu. Und zwar, ich schreibe jetzt seit Juli letzten Jahres Erfolgstagebuch. Und da geht es einfach darum, was habe ich an dem Tag erreicht? Und das ist so spannend, das kann ja für jeden was anderes sein. Das sind meine Erfolge. Und da gibt es so nette Cartoons dazu. Da sitzen zwei Mädels gegenüber an einem Tisch, trinken Kaffee. Und die eine sagt, ich habe heute meinen Abschluss in, keine Ahnung, gemacht. Und die andere sagt, ich habe es geschafft, heute aufzustehen. Und das ist so prägend gewesen, auch für mein Erfolgstagebuch. Es geht nicht darum, dass ich besser bin als jemand anderes. Es geht darum, was habe ich für mich als Ziel für diesen Tag gehabt und was habe ich für mich an diesem Tag erreicht. Und ein bisschen so auch im Hinblick auf die Fehlerkultur. Was nehme ich mir daraus für den nächsten Tag mit, um den nächsten Tag noch ein besseres Ich zu werden? Und das mache ich jetzt seit Juni tatsächlich wirklich jeden Tag. Und es ist so spannend, wie man dann auf sich selber auch herabblickt und nicht mehr mit diesem, es ist nicht mehr herablassen, du schaffst es ja doch nicht, sondern es ist ein bisschen mehr mit Stolz verbunden, wie man auf sich selber schaut. Und das kann ich nur jedem empfehlen, also einfach am Tag so drei To-Dos, die ich den Tag erreichen möchte, am Ende evaluieren, was habe ich an dem Tag erreicht und was könnte mich mit diesen Informationen am nächsten Tag noch besser machen. Und jetzt zu meinen Tools. Also im Moment sind das meine Walking-Stecken oder eigentlich die von der Mama, damit ich mich von A nach B bewegen kann. Und der Papa. Weil der Papa ist der weltbeste Kong-Ausleger, weil der erinnert sich nach zwei Auslagen nicht mehr, wo er sie hingelegt hat. Das heißt, ich mache permanent Double Blinds. Und auch im Hinblick jetzt auf diese Fehlerkultur, ich muss mir überlegen, wie gehe ich denn damit um? Wenn der Papa noch sagt, ja, er weiß alle, in dem Moment, wo mein Hund anzeigt, er es aber nicht mehr weiß, wie gehe ich mit der Information um, dass mein Hund dort jetzt anzeigt? Und das war für mich gestern noch einmal so ein Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, warum habe ich mich rein auf das verlassen, dass der andere weiß, wo die Auslage ist,
Cool, das ist so interessant, ja, super.
sondern habe mir nicht überlegt, was mache ich, wenn er sich nicht sicher ist, dass der Hund korrekt anzeigt? Und war ganz spannend. Und Buchempfehlung, weil wir eben kurz drüber gesprochen haben heute, würde ich von der Theresa McKean das Don't Neck Tech Success the First Time with Tech Teach. Ich bin mir nicht sicher, ob es die deutsche Version übersetzt von der Aurea Reves auch schon gibt. Aber wenn, dann tun wir den Link in die Shownotes. Ich glaube, dass die deutsche Version aktuell schon verfügbar ist. Passt. Lieber Flo, herzlichen Dank für das Gespräch. dass wir wieder mal Zeit gefunden haben, miteinander zu plaudern.
Ja, es ist echt schwer. Es war schwer, aber wir haben keine Mühen gescheut.
Ja, erst sind meine Krankenhausaufenthalte dazwischen gekommen und ja.
Und dann mein Autos, mein, der Krankenhausaufenthalt meines Autos.
Ja.
Nun gut, Eva, so machen wir das. Ich wünsche dir eine rasche Genesung.
Danke, danke. Und
Und
wir sehen uns ja bald, hoffentlich.
hoffentlich kommt gesund. Alles klar.
Ciao.